Stellen Sie sich vor, in Ihrem Unternehmen erkennen Mitarbeitende ein gravierendes Problem, aber niemand traut sich, es anzusprechen. Genau das ist beim VW-Dieselskandal passiert, mit katastrophalen Folgen. Ja, weil Angst vor Fehlern und mangelnde psychologische Sicherheit die Mitarbeitenden zum Schweigen brachten. In der heutigen Folge erfahren Sie, warum eine positive Fehlerkultur und psychologische Sicherheit nicht nur das Überleben Ihres Unternehmens sichert, sondern auch der Schlüssel zu Bestleistungen, Motivation und Innovationskraft ist. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.
Herzlich willkommen zu Neues Führen, Neue Haltung, dem Business-Podcast mit Geist und Seele. Wir sind
Ariane Bertz
und Andreas Lohr. Und mit diesem Podcast erhalten Sie etwas andere Impulse für Ihren Führungsalltag. Nun aber zurück zu unserer heutigen Folge.
Ja, Andreas, wir wollen ja heute in unserer Folge über das Thema positive Fehlerkultur, psychologische Sicherheit sprechen. Zu Beginn mal eine persönliche Frage. Was war denn mal ein Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast?
Okay, also ich wusste ja, die Frage kommt, gell? Und da ist mir als erstes aufgefallen bei mir, dass ich da wirklich nachdenken muss. Also ich habe jetzt nicht so eine Liste mit 20 großen Fehlern, denen ich immer noch nachhänge, wo ich nachtrauere. Ich habe sicher viele Fehler gemacht, aber ich mache dann immer so wie Navi, ja. Route wird jetzt neu berechnet, wenn du in die falsche Richtung gefahren bist. Von daher hänge ich da nicht viel nach. Aber was dann kommt, wenn ich jetzt die Frage beantworten soll, ich habe mal ziemlich viel Geld verloren mit so Schiffsbeteiligungen. Und das, obwohl ich meine Tante noch im Ohr habe, wie die gesagt hat, dass sie mit sowas auch mal reingefallen ist, und ich habe es trotzdem gemacht. Das war kurz vor der Finanzkrise.
Ja, und ich würde sagen, das ist dann auch Lehrgeld, was du bezahlt hast, und aus draußen lernen aus dieser Aktivität. Und auf der anderen Seite auch schön, dass du für dich sagst, ne, du stellst dein Navi einfach immer wieder neu und empfindest das gar nicht so als Fehler. Ich habe für mich auch nochmal überlegt, was würde ich als persönlichen Fehler beschreiben? Und da möchte ich gerne einen Fehler aus meiner Zeit auch als Führungskraft aufgreifen. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die war zugegeben beim Schreibtisch sehr, sehr unordentlich, oder wie ihr Schreibtisch aussah. Und ich habe sie mehrmals gebeten gehabt, ihren Schreibtisch auch aufzuräumen, sodass wir einfache Unterlagen finden, wenn sie mal nicht da ist. Und ja, sie hat es nicht gemacht. Und irgendwann ist mir mein, glaube ich, Geduldsfaden gerissen. Und dann habe ich, als sie im Urlaub war, angefangen, ihren Schreibtisch aufzuräumen, zu sortieren und auch Dinge wegzuschmeißen. Und ja, das war natürlich ein absolutes No-Go. Das war ein absoluter Fehler in meiner Zeit als Führungskraft, den ich natürlich so nie wieder machen würde. Und ich bin unglaublich dankbar, dass mir meine Mitarbeiterin da ja auch wirklich verziehen hat, diesen Fehler. Aber das muss ich sagen, war schon echt ein Brett in meiner Zeit als Führungskraft.
Das ist krass, ja.
Ja, auch das ist ein Lernwert, um zu wissen, was man nicht mehr macht, definitiv. Und genau, das ist mein persönliches Erleben. Wie würdest du denn aber sagen, Andreas, ich habe immer noch so das Gefühl, dass wir uns schwer tun, mit dem Thema ja Fehler zu machen. So in der Wahrnehmung ist es immer noch sehr negativ behaftet. Weiß ich, wie nimmst du es denn wahr?
Also ich stelle das in meinen Trainings und Kursen auch fest, dass da es immer eine Weile dauert, bis die Teilnehmenden da an diesem Punkt ein bisschen auftauen. Und sie tauen aber dann in der Regel recht schnell auf, weil ich auch so ein Typ bin, ich spreche offen über die Dinge, die mich gerade beschäftigen. Also ich stelle mich nicht hin als der brillante Coach, der sein Leben perfekt im Griff hat, sondern das Leben stellt dann immer wieder vor neue Aufgaben und Herausforderungen, und ich versuche und ich lebe halt auch das, was ich lehre. Das heißt, wenn ich dann Themen anspreche, Ideen, Haltungen, die man einnehmen kann, dann spreche ich auch offen und ehrlich drüber, wie ich damit gerade. Vielleicht auch struggle, ja, weil mich da was beschäftigt, und dann merke ich, das erleichtert die Leute sehr, und dann tauen sie auch auf. Und dann heißt es dann oft auch, hier ist locker und werden offener und ehrlicher. Und ja, mein Motto ist da Zeit für Menschlichkeit. Und das erlebe ich ja sehr hilfreich.
Also auf der einen Seite schon noch auch in deiner Wahrnehmung die Zurückhaltung und damit sind wir, ja, möchte ich das schon fast in der Lösung auch zu sagen, mal vorzuleben, dass man nicht perfekt sein muss, dass man mal strugglen darf. Das hilft auf jeden Fall, um da eine positive Wahrnehmung auch hinzubekommen. Was ich auch noch glaube oder in meiner Wahrnehmung, warum sich Menschen damit so schwer tun, auch gerade in unserer Kultur, ist ja schon auch, dass hier in unserer Gesellschaft sehr stark über das Thema ja Leistung, gesellschaftliche Anerkennung, soziale Anerkennung auch immer noch, ja, man sich da auch profilieren möchte. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und da passen halt Fehler oder mal zu scheitern halt nicht mit in dieses Bild. Und das ist, glaube ich, immer noch so meine Wahrnehmung, dass wir uns da sehr schwer tun.
Okay.
Ja. Ja, auf der anderen Seite, ja, warum tun wir uns schwer? Auf der anderen Seite, ich habe es zu Beginn gesagt, wir wollen über das Thema psychologische Sicherheit sprechen, über eine positive Fehlerkultur. Kannst du zu Beginn einfach auch noch mal ganz kurz sagen, wo kommt denn das Thema psychologische Sicherheit her?
Prägt hat den Begriff Amy Edmondson. Und wenn ich ihre Story richtig verstanden habe, das ist eine richtig coole Story. Sie war da Doktorandin, also in den 90er Jahren. Und hatte, glaube ich, die Idee, ich mache schnell die Doktorarbeit und dann gehe ich hier weg von der Uni und gehe irgendwie in die Wirtschaft. Und dann kamen da Daten rein, es ging um Teams und Fehler. Und nach den Daten, die sie bekommen hat, haben die besten Teams die meisten Fehler gemacht. Und das war erstmal überraschend und ein Rätsel. Und sie hat dann relativ schnell die Idee bekommen, Moment mal, diese besten Teams machen vielleicht gar nicht die meisten Fehler. Die sprechen nur am offensten darüber. Und dann hat sie diesen Begriff mit der Zeit geprägt, psychologische Sicherheit. Das war der Beginn einer großen Forscherkarriere. Sie ist jetzt in Harvard Professorin, Dozentin. Ja, und vielleicht man kann es auch, wenn die Definition von psychologischer Sicherheit ist, es ist ein Umfeld, in dem Menschen sich sicher fühlen, Fragen zu stellen, Ideen zu äußern, Probleme, Fehler oder Schwächen anzusprechen. Also ich darf mal auf einen Fehler hinweisen, ich darf auch eine Schwäche zugeben, ich darf Fragen stellen, ohne dass ich Angst haben muss, gelehnt zu werden, verspottet zu werden oder gar Mobbing oder irgend sowas erlebe.
Ja, ist ganz spannend. Mir fällt da gerade eine Situation ein, noch Andreas, aus meiner beruflichen Laufbahn. Ich war mal im Unternehmen, auch als Führungskraft, und ich habe mich gewundert, warum schreiben meine Mitarbeitenden so viele E-Mails, auch gerade wenn vielleicht irgendwas mal nicht so rund gelaufen ist. Und so über die Zeit habe ich dann gemerkt, warum das so ist, weil nämlich auch von, ja, leider ganz oben immer kam, wenn irgendwas nicht gelaufen ist, wer hat den Fehler gemacht? Und dieses, ich habe eine E-Mail vorzuweisen, war halt so diese Absicherung, ich war es nicht. Und was hat dazu geführt? Also es war wirklich eine null, gefühlt null Fehlertoleranz in der Kultur. Und was war aber das Interessante dabei? Gerade wenn man das gemerkt hat und man wollte keinen Fehler machen, dann sind umso mehr Fehler passiert. Also ist mir selbst auch gegangen, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, ich will da wirklich alles perfekt abgeben und abliefern. Und umso häufiger sind mir auch Flüchtigkeitsfehler passiert, die natürlich dann auch wieder mit Fingerpointing aufgegriffen wurden. Und ja, das war keine gute Kultur und definitiv kein Umfeld von psychologischer Sicherheit.
So was lähmt den ganzen Laden, oder? So eine Angst vor Fehlern.
Definitiv, absolut. Und irgendwann war auch so die Haltung, dann mache ich lieber gar nichts, weil wenn ich nichts mache, kann ich ja auch keinen Fehler machen. Und deswegen vielleicht auch, Andreas, die Frage nochmal, warum ist es denn wichtig aus deiner Sicht, dass wir über eine, ja, offene Fehlerkultur nicht nur sprechen, sondern diese auch pflegen?
Da liegt halt auch ein Riesenpotenzial für die Firmen drin, gerade jetzt in dieser Welt. Wir können lamentieren über diese VUCA-Welt, die immer schnelllebiger wird, komplexer. Komplex heißt ja unvorhersehbar. Ja, ist nicht kompliziert, ist kompliziert, da kann ich vielleicht noch was mit Wissen handeln. Komplex, es wird unvorhersehbar. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden an allen Stellen wichtige Sensoren sind. Sie sind Sensoren dafür, wo vielleicht ein Produkt nicht so ganz optimal ist, wo ein Kunde unzufrieden ist, wo ein Wettbewerber vielleicht schon einen kleinen Vorsprung hat. Und es ist ganz wichtig, dass diese Mitarbeitenden dann auch gehört werden, dass die Mut haben, sich zu äußern, dass die das sogar als positiv erleben, wenn sie Also das wird ja auch als wertschätzend erlebt. Ja, ich kenne immer wieder Menschen, die unglaublich frustriert sind, weil sie weisen auf Dinge hin und werden nicht gehört. Ja, sie sehen die Missstände und es wird nicht gehört. Das können sich Firmen nicht mehr leisten. Punkt eins, deswegen raubt es die Fehlerkultur. Und es gibt aber auch den Menschen Energie, weil es wird gesehen, was sie da sehen, was sie erkennen.
Ja, und da ist ja das Beispiel, was wir zu Beginn beim Intro hatten, der VW-Dieselskandal, ja eines der bekanntesten Beispiele, wo genau Mitarbeitende nicht gehört wurden, die Sensoren nicht wahrgenommen wurden und die ja dann zu einem der größten Skandale in der Unternehmensgeschichte geführt haben. Und deswegen ist es ja auch unglaublich wichtig, dass wir diese feinen Sensoren hören und wertschätzen, so wie du es gesagt hast. Jetzt verstehen wir uns ja auch wirklich hier als Partner der Führungskräfte und wollen die Führungskräfte mit all den Herausforderungen nicht alleine lassen, sondern ja auch ganz konkrete Tipps und Lösungsansätze geben, wie sie Themen lösen können. Und deswegen auch die Frage, was kannst du denn mitgeben? Wie können denn Führungskräfte denn jetzt so einen Rahmen schaffen, in dem Menschen ja sich trauen, Fehler anzusprechen? Was sind da aus deiner Sicht wichtige Schritte?
So, ich würde hier Amy Edmondson natürlich zitieren, die Expertin auf dem Globus dafür, und sie nennt drei Schritte. Ich spreche die mal kurz an und dann gehen wir vielleicht in Detail mal rein. Mhm. Also der erste Schritt ist, es geht darum, einen neuen Rahmen zu schaffen, neue Glaubenssätze. Der zweite Schritt ist, dass ich aktiv zur Teilnahme einlade. Und der dritte Schritt ist, dass ich produktiv reagiere. Also wenn jemand mich auf etwas aufmerksam macht, der Mitarbeiter macht mich aufmerksam, dass das für ihn zu einem guten Erlebnis wird. Dass er sich da bei mir als Führungskraft gemeldet hat.
Okay, also einen neuen Rahmen schaffen, neue Glaubenssätze erstens. Zweitens zur Teilnahme aktiv einzuladen und produktiv reagieren. Und so wie du es gesagt hast, da braucht es vielleicht nochmal eine ein oder andere Erklärung, um diese drei Ansätze nochmal greifbarer zu machen. Wenn wir zum ersten kommen, einen neuen Rahmen schaffen, neue Glaubenssätze, wie kann ich das denn genau machen als Führungskraft?
Also da würde ich gern ein persönliches Beispiel nochmal zitieren, was ich sehr liebe. Ich habe als Physikstudent, bin ich zum Glück gestoßen auf ein Buch von Gerd Binnig, das ist ein Nobelpreisträger für Physik, ein Deutscher, der in den 80er Jahren den Nobelpreis gewonnen hat. Der hat ein Buch geschrieben dann über Kreativität. Und er beschreibt da die aus seiner Sicht wichtigste Voraussetzung für Kreativität. Und das ist die Fähigkeit zur Blamage. Ja, weil er hat sich gewundert, warum so wenige Leute in Seminaren und Kursen den Mut haben, Fragen zu stellen. Die denken wohl, der Prof denkt jetzt, ich habe keine Ahnung, oder was denken die anderen. Er meint, wenn man da so ein makelloses Image aufrechtzuerhalten, das kostet unglaublich Kraft, dazu darf es gar nicht kommen. Also wenn man wirklich kreativ sein möchte, muss man Fehler machen und deshalb Fähigkeit zur Blamage, und diese erwirbt man sich am besten durch praktische Blamage. Also das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz, den ich als Student schon gehört habe und für den ich heute noch sehr dankbar bin. Mit dieser Haltung bin ich in viele Meetings gegangen, auch mit meinen Doktorvätern, meinem Doktorvater und Kollegen oder auch mit Chefs.
Ja, ich glaube, den Grundsatz nehme ich mir heute auch immer noch, und auch ein früherer Arbeitskollege hat auch gesagt, man darf sich auch mal blamieren, Ariane. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also, und umgedreht einen neuen Rahmen zu schaffen, ich glaube, einfach nicht Angst davor zu haben, mal einen Fehler zu machen.
Nicht Angst davor zu haben, auch zu wissen, wenn wir in einer komplexen Welt leben, das heißt in einer Welt von Unvorhersehbarkeit, kann ich nur durch Scheitern auch wertvolle Daten liefern, finden. Also das ist vielleicht was, Sie können sich vielleicht auch draußen jetzt überlegen, ihr, die ihr da draußen zuhört, ihr könnt vielleicht auch kurz auf Pause drücken, wie können Sie in Ihrem Team, welchen neuen Glaubenssatz können Sie vielleicht Ihren selber einnehmen und dem Team vermitteln, weil es ist ein Lernprozess. Wir können nur fail forward, learn forward. Wir können in dieser komplexen Welt nur, auch wenn wir Fehler machen, uns weiterentwickeln. Trial and Error. So ist die ganze Evolution entstanden. Vielleicht haben Sie Lust, auf Pause zu drücken für einen Moment und sich zu überlegen, wie kann ich jetzt in meinem Team, welcher neue Glaubenssatz kann mir jetzt helfen?
Gleichzeitig bitte aber wieder auf Play drücken, dass Sie auch den Podcast hier zu Ende hören können. Weil ich glaube, auf Play drücken, vielleicht nochmal zu überlegen, ja, wie kann ich da auch ein Role Model sein als Führungskraft? Wie kann ich selber auch da als ja gutes Vorbild vorangehen, auch über eigene Fehler sprechen? Auch das schafft ja einen neuen Rahmen, um, wie gesagt, eine positive Fehlerkultur auch ja zu etablieren. Andreas, das war der erste Punkt. Dann, wenn wir auf den zweiten Punkt auch schauen, als zweiten Schritt, aktiv zur Teilnahme einladen. Wie gelingt mir das denn als Führungskraft und was heißt das genau?
So, bei mir ist so, mir geht es immer ganz wichtig auch um die innere Haltung. Ja, wir haben ja Business-Podcast mit Geist und Seele. Du bist so der Kopfmensch und du bist auch der Techie. Du wirst jetzt gleich ganz tolle Tools vorstellen. Bei mir ist es immer so, ich bin so ganz sensibel für die innere Haltung und das würde in dem Fall heißen, dass ich als Führungskraft wirklich ein ehrliches Interesse habe. Ein ehrliches Interesse, was meine Leute mir da zu sagen haben, was sie vielleicht sagen gerne würden, dass ich wirklich offen bin, dass ich gute Fragen stelle, offene Fragen, dass ich mindestens so viel frage, wie ich selber irgendwelche Statements verkünde, dass ich ein Vorbild bin für intensives Zuhören und vielleicht ein zweiter Punkt, ich liebe diesen Begriff Souveränität zweiter Ordnung von Schulz von Thun. Ja, in dieser heutigen Zeit, also noch nie im Leben hat ein Mensch alles perfekt im Griff gehabt. Und heute wird es endgültig zur Illusion. Also es geht nicht darum, souverän zu sein, es geht auch mal darum, souverän dazu zu stehen, dass ich eben nicht alles perfekt im Griff hat. Das, man kann es auch Demut nennen, ja, Schulz von Thun nennt Souveränität zweiter Ordnung. Ihr sagt, da sind dieses Bild wunderschön, da fällt einem kein Zacken aus der Krone, sondern das sitzt der Souveränität erst die Krone auf.
Okay. Also auch da wieder das Thema, man darf da als Vorbild vorangehen, es darf auch mal ein Zacken aus der Krone fallen, um sich die Krone dann wieder aufzusetzen und dieses wirkliche Interesse zu haben, gut zuzuhören, gute Nachfragen zu stellen, das ist so dieses, ne, aktiv zur Teilnahme einzuladen.
Genau.
Und auch da dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne nochmal reflektieren, wie gut sind sie denn im Zuhören? Wie offen sind sie denn beim sehr auch ehrlichen Interesse an dem, was ihre Mitarbeitenden sagen? Und vielleicht auch nochmal so als Tool oder Methode oder als Tipp, was du ja auch gesagt hast, Andreas, was ich da noch mitgeben kann. Ich habe einfach auch fest zu etablieren, dass ja feste Feedback-Formate eingeführt werden. Also jetzt nicht per Zufall einfach auch einen Raum zu geben, sondern im 1-zu-1-Gespräch auch immer mal wieder zu fragen, wo siehst du Verbesserungspotenziale, was möchtest du noch ansprechen oder das auch als festen Agendapunkt in einem Team-Meeting mit aufzugreifen. Vielleicht auch je nach Unternehmenskultur anonyme Feedback-Systeme per Mail beispielsweise auch zu ermöglichen. Also da ganz viele ja einfach Schnittstellenpunkte schaffen, an denen Rückmeldungen ja gegeben werden können und damit ja auch aktiv zur Teilnahme eingeladen werden. Ja, und der dritte Punkt, Andreas, das hast du doch gesagt, ist jetzt produktiv reagieren, wenn ein Mitarbeitender etwas anspricht. Was steckt denn da nochmal genau dahinter?
Also entscheidend ist, dass es zu einem guten Erlebnis wird, zu einem positiven Erlebnis für den Mitarbeitenden. Das ist für mich jetzt schon mal von der Haltung, von dem, was passiert, von der Energie, das Entscheidende. Wie das genau passiert, gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Möglichkeiten. Du hast da, glaube ich, auch sehr gute Ideen wieder, Ariane. Mir ist mal diese Haltung wichtig. Mir fällt ein Bild ein, wo, ich weiß es nicht, in welcher Firma das war, ich habe es auch nicht erlebt, da gelesen, wo endlich mal jemand sich getraut hat in der Runde mit dem CEO. Lauter Top-Manager saßen da, der CEO saß da und einer hat mal getraut, sich jetzt den Mund aufzumachen, dass wir da eigentlich ein großes Problem haben und alle dachten, oh Gott, der wird jetzt gleich gefeuert. Nein, der CEO ist aufgestanden, hat sich bei dem bedankt und weil er sagt, so, endlich mal fahre ich, wo wir eigentlich hängen, weil nur so können wir weiterkommen.
Also gezielt, ja, Danke zu sagen, das wertzuschätzen, dass jemand eine Rückmeldung gibt und nicht, wie man so schön sagt, Management bei Champignons, kommt ein Kopf raus, wird er abgehackt, okay. sondern das wirklich auch, das wirklich auch entsprechend zuzulassen und wertzuschätzen. Und mir fällt da auch gerade noch ein schönes Beispiel auch aus meiner beruflichen Zeit ein. Wir hatten mal ein größeres Projekt im Marketing-Vertriebsbereich und es sollten Tüten mit einem Werbemittel beklebt werden. Und meine Mitarbeiterin hat damals, um Kosten zu sparen, den Vorschlag gemacht, dass diese Werbemittel durch Auszubildende aufgeklebt werden auf die Tüten und das nicht an einen externen Dienstleister geht. Und wir haben dann auch entschieden, ja, das machen wir so. Wir haben tatsächlich nur, oder auch die Mitarbeiterin hat unterschätzt, was das für ein Volumen war und welche Kapazität überhaupt auch von den Auszubildenden bearbeitet werden konnte. Und wir hatten eine feste Deadline. Ja, und was war dann irgendwann, als wir gemerkt haben, es wird sehr eng. Zuerst hat meine ganze Abteilung unterstützt, dann auch, um diese Werbemittel aufzukleben. Und irgendwann haben wir gemerkt, selbst die ganze Abteilung mit 15 Mitarbeitenden reicht nicht aus, noch zusätzlich. Und irgendwann saß gefühlt der halbe Vertriebsbereich 2 Tage da und hat Werbemittel auf Tüten geklebt. Und natürlich hätte man auch sagen können, mein Gott, das hätte doch irgendwie irgendwie vorher absehbar sein können, dass das so nicht funktioniert. Aber nein, da ging es darum zu sagen, okay, wir schauen, dass wir da eine gute Lösung finden und dann auch daraus fürs nächste Mal lernen. Und das war auch meine Reaktion, nicht zu sagen, warum hast du das so gemacht, sondern zu sagen, komm, lass uns die Kuh vom Eis holen, wir schaffen das. Und beim nächsten Mal haben wir daraus gelernt.
Okay.
Das war also so ein Beispiel, was mir jetzt gerade noch zum Thema produktiv reagieren eingefallen ist. Weil ich glaube, produktiv reagieren ist ja auch immer die Frage der Art des Fehlers. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Chirurg im OP-Saal bei einer Herzoperation, da möchte ich eigentlich nicht gerne, dass es gefeiert wird.
Genau, also es geht hier um intelligentes Scheitern, nennt Emmy Edmondson das, also in einem komplexen Umfeld, wenn ich neuartige Gebiete erschließe, wenn ich Innovationen mache, dann ist es unvermeidbar, dann ist es wertvoll. Natürlich, wenn ich jetzt in bekannten Prozessen am Fließband passieren Fehler, jemand baut falsche Teile ein, dann muss ich schon eher überlegen, Moment mal, braucht man vielleicht mehr Weiterbildung, braucht man Training, kann ich den Prozess verbessern, hat vielleicht der Mitarbeitende irgendein Problem, braucht er Mitgefühl, solche Sachen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ich habe neulich mit einem CTO gesprochen, der hat mal eine Phase erlebt in einem Unternehmen, wo die mit Holacracy gearbeitet haben, also diesem Selbstorganisationsansatz. Und das hat dort dazu geführt, dass Leute sich nur noch gefeiert haben für Fehler. Also Fehler, hurra, Fehler, Fehler, Fehler und eigentlich nicht mehr wirklich produktiv waren. Also das ist natürlich auch nicht gemeint. Ja, jede Stärke, wir reden in der positiven Psychologie, Positive Leadership von Stärken, Stärken. Stärken kann man immer auch übertreiben. Man kann vielleicht auch hier Fehlerkultur übertreiben. Es ist immer eine Frage von richtigem Maß und der Balance.
Ja, also nochmal zu differenzieren, was sind vermeidbare Fehler oder wo braucht es diese intelligente Scheitern, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir ja innovativ sind, dass wir da schneller vorankommen. Ja, Andreas, wir sind schon mit Blick auf die Zeit am Ende unserer Folge angekommen. Das heißt also zum einen nochmal eine positive Fehlerkultur. Psychologische Sicherheit ist unglaublich wichtig, um einfach ja die ganzen Herausforderungen am Markt in der Welt auch als Unternehmen gut handeln zu können. Wie schaffen wir den Rahmen, ne? Einen neuen Rahmen als Führungskraft zu definieren, aktiv zur Teilnahme einzuladen und wenn mal was passiert ist, da auch produktiv reagieren als Führungskraft. Das nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Und Andreas, wenn du die Serie, unseren Podcast heute nochmal so mit einer Kernbotschaft beenden darfst, wie lautet diese?
Also in der Positivity, da stehen viele Leute falsch, ich muss immer positiv sein, positiv. Es geht darum, Positive Leadership heißt auch, Schwierigkeiten wirklich anerkennen, sehen, anerkennen und das Blei in Gold verwandeln. Ich liebe dieses archaische Bild Blei in Gold verwandeln. Oder ich habe mal bei einer Hochzeit, hat mal ein Pfarrer die Seligpreisungen aus der Bibel abgewandelt und hat gesagt, selig, die über sich selbst lachen können, sie werden viel Unterhaltung haben.
Okay, ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch gute Unterhaltung hier mit unserer Folge hatten zum Thema psychologische Sicherheit. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann teilen Sie diese auch gerne mit Ihren Kolleginnen oder Kollegen oder in Ihrem Netzwerk. Hinterlassen Sie uns auch gerne eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Das hilft natürlich auch, um die Botschaften weiter in die Welt zu bringen. Und abonnieren Sie am besten auch gleich unseren Kanal, dass Sie keine Folge mehr verpassen, mit neuen Führungsimpulsen immer am 4. eines Monats. Ja, und wenn Sie selber noch ein Thema haben, was Sie interessiert, Fragen, Themenwünsche, gerne eine kurze E-Mail schreiben. Sie finden diese in unseren Shownotes. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Ciao.